liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wufferton Relay 3955 kHz. Begrüßen Sie wieder heute am 15. September To Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Ja, wie gesagt, wir haben den 15. September, den dritten Freitag des Monats. Da sollten Ihnen gleich zwei Sachen einfallen, liebe Hörerfreunde. Und dir auch, Jan.
Mir auch.
Ja.
Ja, die eine Sache, das wäre wahrscheinlich die diesjährige Umfrage von KBS World Radio zur Hörerzufriedenheit.
Ja.
Mhm. Das Fristende wurde auf den 18. September verlängert, sodass alle, die bislang noch nicht teilnehmen konnten, noch Zeit haben, uns Feedback zum Programm zu geben. Für den Erhalt unseres Programms auf der Kurzwelle sowie für eine bessere Gestaltung unserer Sendeinhalte sind die wertvollen Meinungen unserer Hörerfreunde sehr wichtig.
Wir hoffen also auf Ihre kräftige Unterstützung. Jede Teilnahme zählt. Und wie gesagt, es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Nochmals herzlichen Dank an alle, die an der Umfrage schon teilgenommen haben bzw. noch teilnehmen werden.
Ja, das war das eine. Das andere hat wohl damit zu tun, wenn du es schon so betont hast, dass heute der dritte Freitag des Monats ist, oder?
Genau. Mhm. Und zwar gibt es heute am Ende der Hörerecke den siebten, aber leider auch schon den letzten Beitrag unserer Sonderinterviewreihe anlässlich 140 Jahre deutsch-koreanische Beziehungen. Dieses Mal hat unsere Redaktion mit einem Vertreter der jüngeren Generation gesprochen. Er heißt Philipp Windischmann und hat an der Universität Tübingen Koreanistik studiert. Aktuell lernt Herr Windischmann Literaturübersetzung an der Akademie des Literature Translation Institute of Korea. Also ein Schüler von dir, Jan?
Ja, genau. Ja, gleich nach der Aufnahme haben wir wieder Unterricht.
Ah, okay.
Sehr guter Schüler übrigens.
Ah. Mhm. Im Interview wird er darüber erzählen, wie er sich in die koreanische Literatur verliebt hat und was er über den jüngsten Trend der koreanischen Literatur denkt. Bleiben Sie also bis zum Ende dran, liebe Hörerfreunde.
Und davor werfen wir schnell einen Blick in unser Postfach. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Ratan Kumar Paul aus dem indischen Westbengalen, der uns mit seinem Grundig digital mit Teleskopantenne am 5. September mit SINPO 5x4 gehört hat, und Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der zum Beispiel am 11. September mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Mini-Whip einen guten Kurzwellenempfang hatte.
Rainer Schumann aus Gommern berichtete uns über den Empfang in der letzten Woche. Demnach könnte er uns mit seinem Siemens RK661 Weltempfänger mit Teleskopantenne unter anderem am 8. September mit SINPO 5x4 und am 9. September mit SINPO 5x5 hören. In seiner E-Mail schrieb er uns noch Folgendes.
Zurzeit haben wir immer noch über 32 Grad Außentemperatur und in der Wohnung 28 Grad. Einfach zu warm fürs Schlafen gehen. Ich habe so meine Probleme mit diesen Temperaturen. Diese gab es auch in früheren Zeiten. Meine Wohlfühltemperatur liegt um die 25 Grad. Darum habe ich auch über acht Jahre im mittleren Schweden gelebt. Im Dorf gab es eine Außenstelle der Universität Göteborg und Stäneby Schule für Handwerk, Kunst und Gestaltung, ein Bachelor- und Masterstudium sowie eine Mensa, wo man auch aus vielen Nationen Studenten treffen konnte, auch aus Südkorea, Taiwan und so weiter. Jetzt beschäftige ich mich damit, mein Schwedisch und Skandinavisch zu erhalten. Die skandinavischen Sprachen sind ja miteinander verwandt. Und Englisch muss ich auch ständig auffrischen.
Ja, es ist schwierig, eine Fremdsprache weiter gut zu beherrschen, wenn man sie im Alltag nicht aktiv benutzt oder nicht mehr aktiv benutzt. Ich finde es auch immer noch schade, dass ich auf Französisch jetzt nur Sätze in Bruchstücken hervorbringen kann und auch beim Lesen nicht alles verstehe, wobei ich Französisch im Gymnasium 4 Jahre lang als Hauptfach hatte und am Ende auch eigentlich ohne große Probleme Romane lesen konnte. Zurück in Korea hatte ich dann auch anfangs versucht, es aufzufrischen, aber ja, irgendwann haben mir Englisch, Deutsch und sogar Koreanisch gereicht. Keine davon kann ich irgendwie perfekt auch, ja, bei den naja, Sprachen, die man täglich
aber,
benutzt.
Ja, du bist natürlich auch sehr bescheiden.
Ach,
also
wahr.
Die meisten Leute würden das doch bestreiten, dass du nicht perfekt, also Deutsch kannst, Koreanisch, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass du da,
da
dir keine
man,
Sorgen machen
nee,
musst.
Nee, da denkt mein Mann anders.
Na gut.
Naja, aber bei den Sprachen, die man täglich benutzt.
Ja, man lernt
benutzt,
nie aus. Also
ja.
wann kann man schon von sich behaupten,
genau.
irgendetwas perfekt zu können? Also,
das ist auch
ja.
richtig.
Gemeldet hat sich dann auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns am 8. September übers Internet bei gutem Empfang hören konnte. Er fügte noch hinzu, die Hörerecke war wieder sehr schön. Der Beitrag über die koreanische Esskultur war sehr interessant. Ausführlich war auch der Bericht über die koreanische Gesellschaft und die Probleme im Bildungsbereich.
Das freut uns zu lesen, lieber Herr Schanzer. Und wir machen einen kurzen Sprung zur Schneckenpost. Erreicht hat uns diese Woche ein Empfangsbericht von Grant Skinner aus dem britischen Essex, der uns mit seinem Grundig YB400 am 12. August mit Simpo 5x5 gehört hat. Dann gab es noch einen Brief von Thomas Becker aus Bonn, der uns zwei Werbekarten von Kurzwellensendern geschickt hat und dazu noch Folgendes schrieb.
Die beigelegten Werbekarten von zwei Sendungen hätte ich normalerweise nach Duisburg geschickt, zu Hans-Werner Lange für die DX-Nachrichten bei KBS World Radio. Da dies leider nicht mehr geht, möchte ich Sie bitten, die beiden Karten im Programm vorzutragen. In Deutschland gibt es so einige Hobby-Sender. Zumeist sind sie noch voll im Berufsleben und senden also einmal pro Monat auf der Kurzwelle auf eigene Kosten. Eine Serviceabteilung haben die nicht, sie müssen alles selber machen, zum Beispiel auch die QSL-Karten erstellen. All das ist eine Freude für die Kurzwellenhörer, natürlich auch für viele von KBS World Radio.
Und heute möchten wir der Bitte von Herrn Becker nachkommen und die zwei Tipps von ihm vorlesen. Der erste Tipp lautet: Das fünfte 100-Kilowatt-Marathon am 26.12.2023 von 9 bis 14 Uhr UTC auf 6070 Kilohertz mit 100 Kilowatt aus Moosbrunn. Hier tun sich einige Hobbystationen zu einer Gemeinschaftssendung zusammen. Organisiert wird das Ganze von Max Berger von SM Radio Dessau, der auch für alle Stationen eine Gemeinschafts-QSL-Karte erstellt.
Der zweite Tipp lautet, Max Berger feiert mit SM Radio Dessau bereits am 19.11.2023 sein siebenjähriges Jubiläum. Das ist natürlich noch weit entfernt vom KBS-Geburtstag, aber für einen 24-Jährigen schon eine Leistung. Also nochmal, Jubiläumssendung von SM Radio Dessau am 19.11. von 12 bis 14 Uhr UTC auf 6095 Kilohertz über Sender Nauen. Grüße sind willkommen, schreibt Herr Becker auch noch.
Das waren die zwei DX-Tipps von Herrn Becker. Von Monitor Michael Willroth aus Frankfurt am Main ist dann endlich die angekündigte Post aus seinem Sommerurlaub eingetroffen. Darauf schrieb er uns am 16. August: Auch in meinem Urlaub auf der Nordseeinsel Jüst habe ich Ihre Sendungen empfangen. Die Insel Jüst ist eine autofreie Insel. Hier wird der gesamte Verkehr mit Pferdekutschen und Fahrrädern erledigt. Oft werden Fahrradanhänger oder Lastenfahrräder verwendet. Ausgenommen vom Autoverbot sind nur der Rettungsdienst, die Ärzte, die Feuerwehr und die Polizei, wobei die Polizei mit einem Elektro-Pickup unterwegs ist. Die Müllabfuhr wird hier auch mit Pferdewerken durchgeführt. Die Post ist mit Elektrofahrzeugen unterwegs. Der Gemeinderat der Insel hat beschlossen, dass es auch weiterhin keine E-Autos auf der Insel geben soll und auch in Zukunft auf Pferdekutschen gesetzt wird. Gibt es in Korea eigentlich auch autofreie Inseln?
Ja, auch in Korea gibt es ein paar davon. Dazu gehört zum Beispiel die Insel Hodo, wortwörtlich die Fuchsinsel, deren Name auf ihre fuchsähnliche Form zurückgeht. Sie liegt im Westmeer und gehört zum Verwaltungsbezirk der Stadt Poryang, der Provinz Süd-Chungcheong. Es handelt sich um eine ganz kleine Insel mit einer Fläche von 1,3 Quadratkilometern und nach dem Stand von 2016 knapp 50 Einwohnern. Da die Insel so klein ist, fährt hier kein Auto. Die Hauptverkehrsmittel sind Fahr- und Motorräder. Touristen besuchen die Insel vor allem wegen des zwar bescheidenen, aber sehr schönen Strandes und der ruhigen Atmosphäre. Da hier keine Autos fahren können, werden die Touristen bei ihrer Ankunft mit der Fähre am Hafen von den jeweiligen Gastwirten zu Fuß abgeholt. Das Besondere dabei ist, dass die Gastwirte auf ihre Gäste jeweils mit einem Handkarren warten, der mit dem Gepäck beladen wird.
Dann gibt es auch die Insel Pyeongdo, die zur Stadt Jeju gehört und mit einer Fläche von 0,5 Quadratkilometern noch kleiner ist als die Fuchsinsel. Sie soll sich im Jahr 1002 durch Vulkanaktivitäten gebildet haben. Ein Mythos um die Insel besagt, dass sie von China in Richtung der koreanischen Halbinsel herbeiflog und schließlich an ihrer heutigen Stelle hängen blieb, als sie die Stimmen von professionellen Taucherinnen von Jeju hörte. Darauf geht auch ihr Name zurück, wortwörtlich die fliegende Insel. Die Insel kann man problemlos zu Fuß erkunden, es dauert vielleicht eine Stunde. Aber man kann sich auch ein Fahrrad ausleihen. Besonders schön soll der Spazierweg sein, der zu einem kleinen Feuchtgebiet führt. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Dieses Mal sind die Medientipps wieder etwas kürzer, schreibt Herr Kröpke. Arte hat wieder zwei Folgen der Reihe Stadt, Land, Kunst mit Beiträgen über die koreanische Küche im Programm. Am Freitag, dem 15. September um 7.25 Uhr gibt es Ingwer-Beignets. Am gleichen Tag um 12.40 Uhr und in der Wiederholung am Montag, dem 18. September, geht es um 7.25 Uhr um Nudelsuppe mit Anchovies.
Der zweite Tipp ist das Magazin Mare TV, das am Donnerstag, dem 21. September um 20.15 Uhr im NDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Das Thema der Sendung lautet Südkorea an der Küste der Meereswunder. Berichtet wird über die Teilung des Meeres zwischen den Inseln Jindo und Modo im Frühjahr, die Schiffswerft auf der Insel Korje, die Taucherinnen auf der Insel Jeju sowie über die zweitgrößte südkoreanische Stadt Busan. Eine Wiederholung gibt es am Sonntag, dem 24. September um 13.45 Uhr.
Das waren die Medientipps. Herr Kröpke fragte übrigens noch im Zusammenhang mit meiner Zugabe mit Abbas Thank You for the Music in der letzten Hörerecke anlässlich meines 5. Jubiläums als Moderatorin der Hörerecke, wie populär die Musik von ABBA eigentlich in Südkorea ist. Also nach meiner Einschätzung ist sie ziemlich populär und auch bekannt. Mhm. Das sieht man auch an der großen Auswahl an ihren Liedern im Singraum, also Norebang oder ja, Karaoke. Vor allem ist ihre Musik aber dann bei den Jüngeren durch den Film und das Musical Mamma Mia noch einmal bekannter geworden. Beides war sehr beliebt in Korea gewesen. Im April soll übrigens auch die britische Tribute-Band ABBA Girls nach Korea gekommen sein und auf Tournee gewesen sein.
Ja, und es geht bei uns weiter mit der Post. Über unsere German-Adresse hat sich auch Monitor Andreas Wendland aus Schwabach gemeldet, der uns zum Empfang und zum Sendeinhalt Folgendes schrieb. Mitte August waren wir bei meinen Eltern in Wolgast nahe der Insel Usedom. Auch der kleine Kurzwellenempfänger war wieder im Gepäck und am 15. August konnte ich die Jubiläumssendung live auf der Kurzwelle in sehr guter Qualität und ohne Störung oder Fading hören. Sinpo 5x5. Die Sendung war meiner Meinung nach sehr schön produziert, ein guter Mix zwischen Geschichte und Unterhaltung. Die Moderation passte ideal dazu. Vielen Dank für die Sendungen in den letzten 70 Jahren und dann auf weitere 70 Jahre auf der Kurzwelle. Und als ich die Jubiläumssendung hörte, fiel mir wieder etwas ein. Im gleichen Raum habe ich als Kind auch schon aktiv Radio gehört. Damals noch auf UKW mit riesigen Richtantennen auf dem Dach in Richtung West-Berlin. Einen Kurzwellenempfänger hatte ich damals nicht. Die Mittelwelle war mir noch zugänglich. Manche Dinge im Leben ziehen sich wie ein roter Faden durch. In meinem Fall wohl das Radio, das immer wieder ein Ausgangspunkt für interessante Erlebnisse ist.
Zu unserer Interviewreihe kommentierte Herr Wendland dann noch, die Folge 6 der Sendungen zu 140 Jahren diplomatische Beziehungen hat mir auch wieder gut gefallen. Das Interview von Frau Dr. Bresel und Herrn Kim Isu war sehr interessant. Ich schaue sie inzwischen auch immer noch auf YouTube nach. Herr Siegfried Gente war mir vor dieser Sendung noch nicht bekannt und ich habe mir den Reisebericht, der von Frau Dr. Bresel neu herausgegeben wurde, auf die Merkliste für den nächsten Bücherkauf gesetzt. Vielen Dank für die immer wieder neuen Impulse zur Beschäftigung mit Korea.
Und wir bedanken uns fürs Reinhören, lieber Herr Wendland. Herr Wendland hat uns dann noch einen Filmtipp weitergegeben mit dem deutsch-koreanischen Schauspieler Yoo Tae-ho in der Hauptrolle. Er schreibt, letztes Wochenende waren meine Frau und ich auch wieder mal im Kino und haben den Film Past Lives der koreanisch-kanadischen Regisseurin Celine Song angeschaut. Wir wussten nicht so genau, was uns erwartet. Es ist ein sehr interessanter Beziehungsfilm, der auf einer langen Zeitskala in Seoul und New York spielt. Es geht im Kern um Haesung und Nora, die sich als Kinder kennenlernen und in Seoul leben. Durch einen Umzug verlieren sie sich aus den Augen. 12 Jahre später haben sie digitalen Kontakt und dann treffen sie sich wieder 12 Jahre später in New York. Die beiden Großstädte sind durch schöne Aufnahmen sehr schön repräsentiert. Der Film lässt einiges offen. Im Publikum kann jeder für sich seinen Gedanken dazu nachgehen. Aus meiner Sicht ein guter Film, der auch zu Gesprächen anregen kann.
Herr Wendland wies noch darauf hin, dass der Film in Deutschland am 16. November auf DVD und Blu-ray erscheinen wird. Der Film kam leider in Korea nicht ins Kino, aber soll im Oktober auf dem Internationalen Filmfestival in Busan zu sehen sein. Dann gab es noch einen kulinarischen Teil in der E-Mail von Herrn Wendland. Er schrieb uns nämlich noch Folgendes.
Jetzt will ich noch kurz von unserem Reiskocher berichten, der vor ein paar Monaten hier Einzug gehalten hat. Reis ist bisher nicht die Leibspeise unserer Kinder gewesen und deshalb gab es ihn nicht so oft. Seitdem der Reis im Reiskocher zubereitet wird, hat sich das geändert. Und Reis bereichert jetzt oft den Speiseplan. Das ist eine Folge des Besuchs in Korea. Der hat sich also schon wieder einmal mehr gelohnt. Und die ganze Familie hat was davon. Und zum Thema Schokolade kann ich auch noch meine Lieblingssorte beitragen. Vollmilch mit Haselnüssen. Am besten vom schwedischen Hersteller. Achtung, jetzt kommt Schleichwerbung. Marabu.
Also zur Jahresende werde ich zumindest für unsere Facebook-Seite einmal eine Grafik zu den Ergebnissen unserer Schokoladenfrage anfertigen. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Alle Hörerfreunde, die uns ihre Lieblingsschokolade noch nicht verraten haben, haben also noch ein paar Monate Zeit. Vielleicht kann die Weihnachtszeit, in der es auch immer spezielle Sorten gibt, das Ergebnis noch beeinflussen. Ja. Aber bevor jetzt alle Appetit auf Schokolade bekommen, machen wir schnell weiter mit der Post. Eine weitere E-Mail kam von Stefan Goll aus Lübben, der uns Folgendes geschrieben hat.
Nachdem ich KBS schon ein paar Wochen höre, wollte ich Ihnen auch mal einen Empfangsbericht zukommen lassen. Das Programm habe ich am 11. September auf der Kurzwelle mit einer 7 Meter Vertikalantenne und einem Kenwood QR666 empfangen. Die Qualität nach Sinpo war etwa 45334, was bei dem alten Radio und dem Sender in Wofoten doch recht gut sein dürfte. Mit meinem Kenwood R600, mit dem ich sonst höre, sind die Werte etwas besser. Ich möchte mich den Glückwünschen für Ihr 70-jähriges Jubiläum anschließen. Das Programm gefällt mir, die Einblicke in die koreanische Lebensweise und die Beiträge über K-Pop finde ich interessant.
Das freut uns sehr zu lesen, lieber Herr Goll, und wir hoffen, dass wir wieder bald von Ihnen hören. Gemeldet hat sich auch Dr. Matthias Meckel, der uns am 4. September mit seinem Belka DX mit eingebauter Antenne mit Sympo 54444 gehört hat. Außerdem fügte er noch hinzu, Nach über 20 Jahren bin ich jetzt von England nach Deutschland gezogen. Der Empfang hier ist besser, wohl weil die Sendung gezielt für den deutschsprachigen Raum ausgestrahlt wird.
Ja, also dann hat sich der Umzug ja auf jeden Fall gelohnt. Wir hoffen jedenfalls, dass Sie sich in Deutschland inzwischen wieder gut eingelebt haben und ja, der bessere Empfang Sie vielleicht auch dazu ermutigt, noch öfter bei uns reinzuhören, lieber Herr Dr. Meckel.
Ja, bitte, bitte.
Dann hat uns Monitor Paul Gager über die Internetberichtsvordrucke wieder mehrere interessante Artikel mit Korea-Bezug weitergeleitet. Einer davon war von Vatikan News, wonach der Sozialbeauftragte von Papst Franziskus, Kardinal Konrad Krajewski, die Entsendung neuer humanitärer Hilfe für die Ukraine angekündigt habe, die gerade aus Südkorea eingetroffen sei. Dabei handle es sich um zwei Lastwagen mit einer Ladung Lebensmittelspenden von einem wichtigen koreanischen Unternehmen, das 300.000 Portionen gefriergetrockneter Brühe in den Vatikan geschickt hat, um sie an die Bevölkerung der am stärksten vom Krieg betroffenen Gebiete zu verteilen.
In diesem Zusammenhang fragt uns Herr Gager noch, ob der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in der koreanischen Öffentlichkeit breit diskutiert wird. Ja, das wird sie auch, wenn die Diskussion nicht mehr so intensiv läuft wie in den ersten Monaten. Doch auch hier verfolgen viele die Nachrichten über den Krieg immer noch aufmerksam. In der Nähe der russischen Botschaft in Seoul gibt ein Streicherquartett von Studentinnen der Iowa Frauenuniversität seit letztem Jahr immer noch ein-, zweimal pro Woche freiwillig ein kleines Konzert für den Frieden in der Ukraine und der Welt.
Herr Gager leitete uns dann noch einen Auszug aus einem Artikel in der österreichischen Tageszeitung Die Presse weiter. Am 9. September erschien ein Interview von Veronika Schmidt und Angela Stöger mit dem Titel Elefanten im Zoo wundern sich über Fremde. Eine Frage an die Bioakustikerin soll lautet haben, welche Ergebnisse ihrer Forschung hatten in ihrer Karriere das größte Echo? Darauf war die Antwort, das war die Entdeckung, dass der asiatische Elefant Koshik in Südkorea die menschliche Sprache nachahmt. Vokale Lerner sind sonst, abgesehen vom Menschen, nur Papageien, Singvögel, Wale, Delfine, Seehunde und Fledermäuse. Ja, und in diesem Zusammenhang fragte uns Herr Gager noch, da grüble ich natürlich drüber nach, leben in Südkorea noch asiatische Elefanten in Freiheit? Und den Namen Koshik für eine Elefantenart habe ich noch nie gehört.
Ja, in Südkorea sind Elefanten nicht heimisch, sodass es hier keine Elefanten gibt, die in Freiheit leben. Die asiatischen Elefanten sind vor allem in Südasien und Südostasien zu finden, habe ich auf Wikipedia lesen können, wobei der Bestand der Art stark gefährdet sein soll. Koshik, auf Koreanisch eigentlich Koshigi, ist der Eigenname eines asiatischen Elefanten, der im Zoo des Vergnügungsparks Everland in der Gyeonggi-Provinz gezüchtet wird. Also es ist keine, nicht der Name einer Elefantenart, sondern der Name dieses einen.
So heißt
einen,
dieses eine Tier wurde
genau,
so benannt.
Genau,
ne?
Koshigi ist sowas wie, ja Elefantchen, könnte man auf Deutsch
also,
so übersetzen. Er wurde 1990 in einem anderen Zoo in Seoul geboren und ist seit 1993 im Everland zu Hause.
Der Elefant Koshik kann etwa 7 koreanische Wörter und Ausdrücke lautlich nachahmen. Und zwar, Annyeong, hallo, anja, setz dich, andwe. Also, das geht nicht, das darfst du nicht, oder einfach nein. Nur, leg dich hin. Toa, heißt gut. Ajik, noch nicht. Und pal, also Fuß. Das Ergebnis der Forschung über den Elefanten erschien im Jahr 2012. Auf der Webseite der Universität Wien steht, dass der Elefant zwei wichtige Aspekte der menschlichen Sprache nachahme: die Tonhöhe und die Klangfarbe.
Ja, wir zitieren die Seite einmal weiter. Dort steht nämlich: Das Team von Wissenschaftlern rund um Angela Stögel und Tekumseh Fitsch von Department für Kognitionsbiologie der Universität Wien bestätigte die Sprachimitation auf mehreren Wegen. Ein Vergleich der akustischen Struktur der Sprachimitationen mit den gesprochenen Worten seiner Pfleger und mit normalen Elefantenlauten hat ergeben, dass sich Kuschiks Imitationen deutlich von natürlichen Elefantenlauten unterscheiden, hingegen aber der Sprache seiner Pfleger sehr ähnlich sind, so die Bioakustikerin Angela Stöger.
Weiter heißt es in dem Artikel der Uni Wien, dass Kuschik aber wohl die Bedeutung seiner imitierten Wörter nicht kenne. Ja, so bei so einem Wort wie artig, also noch nicht, das ist ja auch schon ganz schön kompliziert vom Konzept her. Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn er da also das verstanden hätte, was er da von sich gibt. Warum Kuschik angefangen hat, seine Pfleger zu imitieren, hat laut der Vermutung der Wissenschaftler mit Kuschiks Jugendzeit zu tun. In dieser Phase war der Elefant nämlich über mehrere Jahre der einzige Elefant im Zoo von Everland, sodass seine Pfleger seine wichtigsten Kontakte darstellten und er wohl durch die Imitation ihrer Sprache die Bindung zu ihnen stärken wollte.
Den Elefanten kann man immer noch im Zoo von Everland besuchen. Er gehört dort bis heute zu den Publikumslieblingen. Falls Sie neugierig geworden sind, können Sie ihn auch auf YouTube finden. Ein etwas älteres Video gibt es zum Beispiel noch mit dem englischen Titel Choa, auf ja, Choa geschrieben. Korean Elephant Talks.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd Seisser stehen diese Woche Gerald Kopal in Almere, Wolfgang Schubert in Brandenburg am Inn, Ulrich Wicke in Felsberg, Walter Bayer in Illingen, Ralf Thorstenberger in Leipzig, Christian und Paulina Milling in Euskirchen, Rainer Englert in Bruck-Eixing und Oliver Füller in Simmern. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Hallo Wochenende! In Korea sind landesweit über 100 kleine und große Zoos in Betrieb. Davon wollen wir dieses Wochenende einmal einen besonderen Zoo besuchen, der jüngst durch die Rettung eines Löwen für große Aufmerksamkeit in der koreanischen Gesellschaft gesorgt hat. Wir fahren in die Stadt Cheongju in der Nord-Chungcheong-Provinz, wo sich der Zoo Cheongju befindet.
Ja, der Zoo Cheongju öffnete im Jahr 1997. Der Eintritt kostet für einen Erwachsenen nur 1000 Won, also nach jetzigem Wechselkurs 70 Cent. Der Zoo unterscheidet sich von anderen zoologischen Gärten in Korea vor allem dadurch, dass hier eine artgerechte Haltung in großen Gehegen und einem natürlichen Umfeld oberste Priorität hat. Das Ziel ist nicht die Zurschaustellung, sondern der Schutz wilder Tiere. Der Zoo soll für diese Tiere eine Art Raststätte sein, wo sie für kurze Zeit verweilen, bis sie wieder gesund und stark genug sind für das Leben in der Wildnis. Schätzungsweise leben hier derzeit knapp 380 Tiere von 68 Arten.
So gibt es hier keine Shows oder Unterhaltungsprogramme, für die die Tiere dressiert werden. Sie leben nach ihrem natürlichen Rhythmus, sodass man womöglich nicht alle Tiere zu sehen bekommt, die gerade im Zoo Cheongju leben. Einige schlafen noch, einige sind einfach zu scheu und bleiben in ihrem Versteck in den Büschen, Bäumen und Höhlen. Einige werden gerade untersucht und andere dürfen nur aus der Ferne betrachtet werden.
Das gilt zum Beispiel auch für die Fischotterfamilie, deren Lebensraum die erste Station des Zoos ist. Davor ist eine Uhr angebracht, neben der ein Schild freundlich darauf hinweist, dass die Ottermama und ihre zwei Kinder wahrscheinlich erst um 2 Uhr nachmittags aufstehen. Wenn man den Zoo also vormittags besucht, kann es sein, dass man nur die Reste vom Futter auf den Steinen am Teich ihrer Anlage sehen kann, das sie vor dem Schlafen bekommen haben.
Dagegen sind die Erdmännchen, die ein Stück weiter weg leben, meistens auch schon vormittags aktiv und mustern die Besucher ganz neugierig, während einige noch eifrig am Buddeln sind. Der etwas steile Weg durch den Zoo führt danach weiter nach oben, vorbei an den Affen und Wüstenfüchsen, zu den Anlagen mit den größeren Tieren. So sieht man zum Beispiel in Korea heimische Wölfe, die einen strengen Blick auf die Besucher werfen und über ihr Lager wachen, und die asiatischen Schwarzbären, wie sie auf ihrem Spielplatz herumtollen oder ja einfach irgendwo eingeschlafen sind. Viele von den hier gehaltenen Bären wurden von Bärenfarmen gerettet, in denen ihnen in engen Käfigen eingesperrt Gallenflüssigkeit entnommen wurde.
Die meisten der wilden Tiere, die heute im Zoo Cheongju leben, haben eine solche traurige Vergangenheit. Wie zum Beispiel auch die eurasischen Luchse, die nicht weit von den Bären wohnen und aus lebensgefährlichen Situationen in der Wildnis gerettet wurden. Oder der Löwe namens Parami, auf Deutsch der Wunsch, der jüngst aus einem Privatzoo in einer anderen Stadt befreit wurde. Dort lebte der nun schon sehr betagte Löwe in einem Raum ohne Sonnenlicht und war völlig abgemagert. Vor 2 Monaten kam er nach Cheongju und dort erholt er sich nun langsam. Manchmal lässt er sich auch im Außenbereich seines Geheges blicken. Sein Name steht für den Wunsch, dass er sein restliches Leben hoffentlich glücklich verbringt.
Vorbei an den Löwen kommt man am Ende des Weges an einer kleinen Gedenkhalle an, wo die Namen von Tieren hängen, die im Zoo Cheongju verstarben. Schlägt man den Weg in die andere Richtung ein, beginnt der Bereich für die Vögel. Bald darauf kommt man an einer Aussichtsplattform an, von der aus man nach unten auf ein äußerst breites Gelände für verschiedene Vogelarten blicken kann. Das Gelände ist geschützt mit einem feinen, durchsichtigen Netz, das wie ein Baldachin über dem Gelände hängt. Dort fliegen die verschiedenen Vögel frei herum, laufen den steilen Hang entlang in einer Reihe oder sitzen auf den großen Bäumen. Man kann sie nur aus der Ferne beobachten. Ein Stückchen weiter weg wohnt auch der Adler Hana, der aufgrund seines schief geformten Schnabels in der Wildnis nicht überleben konnte und in den Zoo gebracht wurde.
Am Ende des Rundgangs lassen sich noch Hasen beobachten. Die Besucher werden darum gebeten, nicht die Hände durch den Zaun zu strecken, da die Hasen auch beißen können. Nachdem man noch die Pferde und die Wallaroos oder Bergkängurus gesehen hat, hat man den Zoo auch schon vollständig erkundet. Ja, wir finden, das ist ein besonderer Zoo, ein toller Zoo, und der Besuch dort kann einen aber auch etwas nachdenklich stimmen.
Das war unser Wochenendtipp. Wir hoffen, Sie sind auch nächstes Mal wieder mit dabei.
»140 Jahre Deutschland und Korea«, Sonderinterviewreihe. Folge 7, Neue Welle. Die Vegetarierin, Kim Ji-young, geboren 1982, Love in the Big City. In den letzten Jahren wurden immer mehr koreanische literarische Werke in Deutschland übersetzt und veröffentlicht. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass nach dem K-Pop auch die koreanische Kultur im Allgemeinen und vor allem die koreanische Literatur ins Blickfeld des Interesses rücken. Hinter der wachsenden Popularität der koreanischen Literatur steckt der unermüdliche Einsatz der Übersetzer. Es gibt viele aktive deutsch-koreanische Übersetzer und wir haben darunter einen jungen Vertreter zum Interview eingeladen, der davon träumt, ein Literaturübersetzer der nächsten Generation zu werden. In der 7. Folge Neue Welle spricht Philipp Windischmann mit uns darüber, wie er sich in die koreanische Literatur verliebt hat und über den neuen Trend K-Literatur, die sich mittlerweile als wichtige Säule der koreanischen Welle Hallyu etabliert hat. Philipp Windischmann hat an der Universität Tübingen seinen Bachelor und Master in Koreanistik gemacht und ein besonders großes Interesse an koreanischer Literatur. Sein Traum ist es, in Zukunft als Übersetzer die koreanische Literatur in Deutschland stärker bekannt zu machen. Seit letztem Jahr belegen seinen regulären Kurs an der Übersetzungsakademie des Literature Translation Institute of Korea, LTI. Wie kam es zu dem Interesse an der koreanischen Literatur, vor allen Dingen an der Übersetzung koreanischer Literatur?
Das hat sich dann, denke ich, ganz natürlich ergeben aus meinem Interesse an Korea allgemein. Auf der einen Seite wollte ich mehr lernen über Korea. Ich habe meinen Bachelor, meinen Master in Koreanistik gemacht und habe dann vor allem im Master auch schon viel übersetzen können im Kurs. Und da haben wir dann zum Beispiel auch koreanische Autoren zu Lesungen nach Deutschland einladen können, Son Bumi und auch einmal Hangang. Und da haben wir dann Lesungen veranstaltet, Workshops, und da konnte ich auch als Dolmetscher dabei sein. Und das sind Sachen, die mich dann auch so beeinflusst haben, beeindruckt haben. Und von dort aus wollte ich dann weiter koreanisch lernen, einmal wegen dem akademischen Interesse. Und dann eben auch, weil ich eine tiefere Verbindung vielleicht noch mit Korea aufbauen wollte, dass ich das Land, was ich jetzt lieben gelernt habe, in diesem Land weiter aktiv sein möchte. Und da hat sich für mich koreanische Literatur angeboten, weil man durch die Literatur, finde ich, so viel lernen kann, auch über das Land. Und dann war die Entscheidung klar, ich bewerbe mich beim LTI, beim Übersetzungsinstitut, weil sich da halt auch einfach die Möglichkeit bietet, dann nochmal längere Zeit in Korea zu sein, weiterzulernen, sich viel mit koreanischer Literatur zu beschäftigen.
Unter den koreanischen AutorInnen, die Sie am meisten beeindruckten, haben Sie die Autorin Park Wan-seo hervorgehoben. Was genau fasziniert Sie an den Werken dieser Autoren?
Also ich bin auf keinen Fall ein Park Wan-seo-Experte, aber immer wenn ich sie gelesen habe, dann war ich sehr gefesselt, immer sehr beeindruckt. Ich glaube, es gibt zwei Gründe vor allem. Also der eine Grund ist, dass mich die Sprache, die sie benutzt, sehr beeindruckt. Das ist so eine sehr, finde ich, sehr lebendige Sprache, die ermöglicht, einmal zu verstehen, wie die Menschen, die koreanischen Menschen, vielleicht denken, was sie beschäftigt, historisch vor allem betrachtet. Ja, für mich als jemand, der Korea besser verstehen will, ist genau das ja sehr wichtig. Aber gleichzeitig verbindet sie diese lebendige Sprache, also auch diese lebendige Darstellung von koreanischen Menschen mit der Geschichte Koreas, also mit der historischen Vergangenheit Koreas, also der Koreakrieg, die Teilung, das sind ja alles Dinge, die sozusagen für den koreanischen Geist sozusagen sehr, sehr, von sehr großer Bedeutung sind, zu verstehen, auch wie das heutige Korea funktioniert. Und ich finde, bei Park Wan-seo wird beides sehr gut verbunden. Also die Frage zum Beispiel, wie haben alle diese historischen Ereignisse die Koreaner, die Art, wie sie denken, was sie wertschätzen, was sie auch historisch belastet, wie haben alle diese Dinge sie beeinflusst? Und da sind halt genau diese Dinge, also wie die Kolonialisierung und der Koreakrieg und die Teilung, von ganz großer Bedeutung. Und Park Wan-seo zeigt das halt sehr, sehr gut, finde ich, auch wie diese Dinge die Menschen beeinflusst haben. Und das ist ein ganz entscheidender Grund, warum ich dann ihre Werke auch, glaube ich, so toll finde.
Gibt es weitere koreanische AutorInnen, deren Arbeiten Sie besonders aufmerksam verfolgen?
Es gibt jetzt nicht so bestimmte, von denen ich sage, dass ich sie ganz intensiv verfolge, weil es einfach, finde ich, so viele junge Autoren und vor allem auch Autorinnen gibt in Korea, die gerade interessante Sachen machen. Also man kommt gar nicht so wirklich hinterher, was man sich anschauen soll. Ja, und die unterscheiden sich halt auch alle sehr stark voneinander. Ja, die Genres sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die vor allem sehr realistische Literatur schreiben, dann auch solche, die vielleicht Fantasy oder Science-Fiction und Horror machen. Also es gibt sehr viel gute Genre-Literatur auch momentan in Korea. Ja, und da fallen mir so ganz spontan so Namen ein wie Kim Tae-hyop, die vor allem Science-Fiction-Literatur macht, aber das auch verbindet mit Fragen der Umwelt, also Umweltschutz auch. Dann Autoren wie Kim Mella, die auch Fragen der Sexualität bearbeitet, oder Pang Min-jung. Und dann noch viele andere, die ich jetzt gar nicht alle nennen kann, aber also da gibt es wirklich sehr viel und da bin ich wirklich gespannt, was da in Zukunft noch so kommt, weil diese Szene ist sehr, sehr aktiv und Ja, wer weiß, wer da sich noch alles so herausbildet in Zukunft.
Was macht Ihrer Meinung nach den besonderen Reiz der koreanischen Literatur aus?
Also ich denke, dass es sehr viele Reize gibt, weil es halt auch so viele Genres gibt in der koreanischen Literatur. Aber wenn ich einen vielleicht herausheben würde, dann ist es, dass die koreanische Literatur sich sehr stark beschäftigt mit den Problemen der aktuellen Zeit der koreanischen Gesellschaft vor allem. Also die koreanische Literatur beschäftigt sich sehr viel damit, was gerade in der koreanischen Gesellschaft so abgeht. Vielleicht auch, was man verbessern könnte. Also sie greift dann auch sehr stark ein. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Vorteil der koreanischen Literatur, weil wenn man sie dann liest, da kann man halt auch sehr viel herausfinden, was die Menschen in Korea gerade so beschäftigt. Auch natürlich die schönen Seiten, aber auch die schwierigen Dinge, Probleme, die man vielleicht lösen muss. Zum Beispiel Cho Namjoos Paship Inyeon Kim Ji-young, ein feministischer Roman, in dem sehr viel darüber gesprochen wird, wie die Lebensrealität vielleicht von jungen koreanischen Frauen aussieht. Auch problematische Seiten werden da angesprochen. Und wenn man solche Literatur dann liest, dann kann man halt sehr viel darüber erfahren auch, wie sich sowas anfühlt. Zum Beispiel ich als dieser Hinsicht Außenstehender kann mich dann halt sozusagen ein bisschen reinfühlen, kann lernen und kann auch ein kritisches Verständnis aufbauen und mir die Frage stellen, was ja, kann man vielleicht auch ändern, was kann man besser machen, was kann man vielleicht auch unterstützen machen. Das bezieht sich auch auf ganz viele andere Bereiche, nicht nur die feministische Literatur, auf Fragen der Arbeit. Wie sollte man Arbeit zum Beispiel strukturieren? Was ist eine gute Arbeitsumgebung? All diese Dinge, da beschäftigt sich die koreanische Literatur sehr, sehr viel mit. Und das, finde ich, ist einer der großen Vorteile auch der koreanischen Literatur.
Auf der ganzen Welt verbreitet sich die koreanische Kultur in einem beispiellosen Tempo. Auf welche Weise kann die koreanische Literatur dazu beitragen, einen Zugang zur koreanischen Kultur zu finden und sie besser zu verstehen?
Also ein bisschen habe ich das ja schon so angeschnitten in der vorherigen Frage, dass die koreanische Literatur sich sehr mit der heutigen Gesellschaft beschäftigt, auch kritisch. Und ich glaube, genau das ist auch die Möglichkeit, wie man deutschen Lesern helfen kann, Korea besser zu verstehen. Ich finde, man kriegt ein realistischeres und tieferes Bild davon, wie die koreanische Gesellschaft realerweise funktioniert und wie die Menschen sich darin auch fühlen. Aber das hat jetzt nicht damit zu tun, dass man es besonders einfach kritisch sieht oder negativ sieht, sondern ich finde, dadurch bekommt man eigentlich fast noch ein schöneres Bild von der koreanischen Gesellschaft. Also das ist meine Meinung, aber so wahre Schönheit, die zeigt sich halt nicht nur darin, dass was oberflächlich schön aussieht, sondern dass man auch die schwierigen, vielleicht die anstrengenden Seiten mitsieht. Und da ist die koreanische Literatur, finde ich, sehr gut darin, das auch zu zeigen. Ja, ich glaube, insofern hat die koreanische Literatur da sehr großes Potenzial, auch Leuten zu helfen, die koreanische Gesellschaft kennenzulernen, aber auch lieben zu lernen.
Welche deutschen literarischen Werke möchten Sie Ihren koreanischen Freunden vorstellen?
Ja, ich finde auch, also in der deutschen Literaturszene gibt es natürlich auch sehr viele junge Autoren, die man lesen kann. Und ich finde, bei so klassischeren Autoren, da gibt es schon so eine gewisse Kenntnisstand bei vielen Koreanern auch. Zum Beispiel Hermann Hesse ist sehr, sehr beliebt. Und ich denke, bei den Klassikern würde ich vielleicht sagen, weil das in Deutschland zum Beispiel sehr, 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 sehr bekannt ist, aber in Korea lesen es, glaube ich, relativ wenige. Also Thomas Mann fällt mir zum Beispiel ein. Persönlich, wenn man es auf Deutsch lesen kann, ist es natürlich auch eine große Herausforderung auch für koreanische Leser, wenn man es auf Deutsch lesen kann. Bei den Übersetzungen bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich finde, er hat schon sehr, natürlich ist eine sehr wichtige deutsche literarische Figur, die in Korea vielleicht noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Vielleicht, weil die Bücher auch teilweise sehr lang werden können und auch manchmal kompliziert. Aber ich denke, wenn man so Gespür dafür haben will, wie so deutsche Literatur der damaligen Zeit oder auch die, ja, ist natürlich moderne Literatur, wie die so aussieht, wie man die auch schreiben kann, dann finde ich auch, es immer die Herausforderung, sich mal ein Buch von Thomas Mann anzuschauen. Also wenn man kann natürlich auch mit etwas Kürzerem erstmal anfangen, ja, diese ganz dicken Bücher, und da kann man natürlich Sachen wie Zauberberg kann man sich anschauen, den fand ich sehr spannend, auch wenn er sehr lang war. Aber dann auch so kurze Dinge, Tonio Kröger zum Beispiel, da kann man sich mal dann vielleicht einlesen und schauen, ob es einem wirklich gefällt, bevor man die ganz dicken Bücher anschaut. Ja.
Welche Ziele oder Träume verfolgen Sie als Literaturübersetzer und Koreanist?
Auf der einen Seite will ich natürlich auch übersetzen. Also ich würde gern einmal klassische Literatur auch noch so ein bisschen übersetzen und auch moderne Dinge. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Literatur, die noch nicht übersetzt wurde, vor allem ins Deutsche. die deutsche Leser sehr, sehr gut finden würden. Da gibt es jetzt keinen besonderen Autor, den ich unbedingt übersetzen will, aber da gibt es, denke ich, sehr, sehr viel, also auch Genre-Literatur, Science-Fiction-Literatur. Ich würde auch gerne mal ein bisschen Science-Fiction-Koreanische übersetzen können ins Deutsche. Das wird, glaube ich, sehr vielen Leuten auch sehr gut gefallen. Und da gibt es, glaube ich, auch sehr viel Potenzial in Dingen Verfilmung. Und dann, was ich auch gerne machen würde, ist, dass ich Sachbücher, also koreanische Sachbücher auch ins Deutsche übersetzen würde. Also es gibt sehr viele gute Sachbücher über koreanische Geschichte, Gesellschaft, Kultur, die, wenn man sie übersetzen würde, denke ich auch vor allem ja, Studierenden der Koreanistik, also wie ich es auch war in Deutschland, sehr helfen würde, auch in den früheren Semestern, wenn sie noch nicht so viel Koreanisch können, einfach auf Deutsch auch sowas zu lesen. Es würde mich sehr freuen, wenn ich später mal ein Buch übersetzen könnte, was in Koreanistiken gelesen wird. Und persönlich auch, als jetzt weniger als Übersetzer, sondern als Koreanist und jemand, der in Korea lebt und auch ja, dort aktiv ist, so ein bisschen im kulturellen Bereich, dass ich gerne ja auch weiterhin, also in Korea, kreativ, aktiv sein könnte. Also ich habe bis jetzt noch nicht so extrem viele Erfahrungen gemacht im Theater, im Fernsehen, aber ich habe diese Erfahrung und ich würde das gerne noch ausbauen. Aber momentan bin ich noch voll im Übersetzungsmodus, Lernmodus und da will ich dann auch später in den PhD, also den Doktor machen, in Koreanistik oder koreanische Literatur. Und das sind so meine mittelfristigen Ziele, denke ich.
Die Sonderinterviewreihe 140 Jahre Deutschland und Korea haben wir mit dem Ziel begonnen, anlässlich des 140. Jahrestages der deutsch-koreanischen Beziehungen Persönlichkeiten vorzustellen, die in der Geschichte des bilateralen Austausches wichtige Spuren hinterlassen haben. Mit der 7. Folge möchten wir diese Interviewreihe abschließen. Haben die ersten Deutschen Karl Gützlaff, Möhlendorf und Antoinette Sonntag den Grundstein gelegt, und zeitgenössische Persönlichkeiten wie Professor Kneider, Dr. Bresel und ehemalige Krankenschwester Kim In-sun Samen gesät? Werden jüngere Menschen wie Philipp Windischmann die Zukunft der koreanisch-deutschen Beziehungen prägen? So wie Wassertropfen zu einem Fluss werden, stellen wir uns eine Zukunft vor, in der unzählige Individuen dafür sorgen, dass die Freundschaft zwischen Deutschland und Korea noch enger wird.
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.